Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten aus seiner Nachkommenschaft hinabgesandt ward. Und hinabgesandt ward Moses, Jesus und den anderen Propheten. Hinsichtlich ihrer göttlichen Prophetschaft machen wir keinen Unterschied zwischen ihnen und sind Gottes Wort und Weisungen ergeben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Also, Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 10. April 2024, gleich dem 22. Farvardin 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Architektur. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Reihane, daheim und in der Gesellschaft. Zum Abschluss hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Eid al-Fitr. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Thank you.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Architektur. Bleiben Sie dran!
Iranische Architektur. Diese Woche möchten wir Ihnen eine weitere Art iranischer Bauwerke vorstellen, welche es schon vor Jahrhunderten in iranischen Städten gab, nämlich die öffentliche Badeanstalt. Während heute fast jeder ein Bad im Haus hat, war das früher nicht der Fall. Das Bad war ein öffentliches Gebäude. Die Badehäuser, die aus alten Zeiten im Iran erhalten blieben, geben Hinweise auf den Baustil in den einzelnen Architekturepochen und liefern auch volkskundliche Informationen. Das Badehaus zu Persisch Hammam oder Germorbe war nicht nur ein Ort, wo man sich der Körperpflege widmete, sondern auch ein Ort, wo man sich traf, sich unterhielt und von wo aus Nachrichten im Umlauf kamen. Einige historisch wichtige Ereignisse haben sich in einem solchen Badehaus ereignet, worauf wir noch zurückkommen. Auch in den beflügelten Wörtern und in Werken einiger Dichter und Literaten ist von dieser Stätte die Rede. Es gibt interessante Bemerkungen und Redewendungen über dieses öffentliche Gebäude. Wir widmen diesem Gebäudetyp mehrere Beiträge unserer Serie. Wie die volkskundlichen Untersuchungen zeigen, hat es bereits im antiken Iran öffentliche Badehäuser gegeben. Die ältesten Ruinen, die man von Badehäusern gefunden hat, gehören zu Persepolis, sprich Tacht-e-Jamschid, in der Provinz Fars. Neben den Spuren eines öffentlichen Bades entdeckte man auch die eines Privatbades in den Palastanlagen. Dieses Privatbad gliederte sich in einen Innen- und Außenabschnitt. Beide Räumlichkeiten standen über eine Treppe in Verbindung. Das Bad war nur 4 Quadratmeter groß. Man hat Badegegenstände aus Ton gefunden. Auch aus der Zeit der Arsakiden blieb im Aschurplast ein interessantes Badehaus erhalten. Die Tempel der antiken Religionen wurden fast immer an einer Quelle oder an einem Fluss gebaut und das Baden war fast so etwas wie eine religiöse Pflicht. Masudi, der muslimische Historiker und Weltreisende des 3. Jahrhunderts nach der Hijra, 9. bis 10. Jahrhundert nach Christus, hat in seinem Buch Murawwajul Zahab auf einige historische Funde hingewiesen. Einer davon ist besonders interessant. In einem Kapitel dieses Buches beschreibt er die Stempel und Siegelringe des sassanidischen Königs Chosroparvis. Auf einem dieser Ringe ist Chosroparvis am Ufer eines Flusses und bei der Vorbereitung auf das Bad zu sehen. Durch den Islam erfuhren viele Länder eine politische und künstlerische Wende, so auch Iran. Die Reinheit von Körper und Seele nimmt in der Lehre des Islams einen besonderen Platz ein. Die Pflicht, Ganzwaschungen, genannt Ghusl, und die Teilwaschung vor dem Gebet Wuzu sowie die tägliche Reinigungspflege haben religiöse Aspekte. Waschungen waren natürlich auch grundsätzlich für die Hygiene von Wichtigkeit. Nach Eintreffen des Islams im Iran wurde in den Städten und Karawansereien und neben Moscheen auch eine Räumlichkeit für die Waschung und das Baden vorgesehen. Belozari, ein muslimischer Historiker des 3. Jahrhunderts nach der Hijra, schreibt in seinem Buch Futuhul Baladan über den Besitzer eines Badehauses in Basra, heutiges Irak, der am Tag 1000 Drachmanen verdiente. Laut geschichtlicher Belege ist so manches Badehaus im Islamischen Reich von iranischen Baumeistern errichtet worden. Diese gaben dabei ihren künstlerischen Geschmack freien Lauf. Ein Beispiel ist das bekannte Umayyan-Bad im Amra-Palast in Jordanien.
In den ersten Jahrhunderten der islamischen Ära fand der Bau von Badehäusern immer weiter Verbreitung in den Städten. Azzeddin-Dowleh Deylami hat im 4. Jahrhundert nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, den Bau von 5000 Bädern in Bagdad angeordnet. 30.000 Arbeiter fanden auf diese Weise Beschäftigung. Die Leiter der Bäder legten Wert auf Sauberkeit ihres Badehauses und ließen nicht jeden hinein. In dem Reisebericht von Nasser Khusro, den dieser im 5. Jahrhundert nach der Hijra, 11. Jahrhundert nach Christus verfasste, steht geschrieben, dass er einmal in einer Stadt ein Badehaus aufsuchen wollte. Weil er von weit her gekommen war, bot er einen ungepflegten Anblick. Er durfte das Badehaus nicht betreten, bis er saubere Kleidung vorzeigen und den Bademeister überreden konnte. Mit der Zeit kam man auf die Idee, an bestimmten Stellen in der Stadt, zum Beispiel in der Nähe der Stadttore oder im Anschluss an den Bazar, Badehäuser für Reisende oder Arbeiter einzurichten. In der Epoche der Seldschuken, die das Zeitalter der Entfaltung der islamischen Baukunst war, trat eine deutliche Wende beim Bau von öffentlichen Zweckgebäuden wie Badeanstalten ein. Diese Entwicklung hielt mehr oder weniger bis zur Safawiden-Dynastie an und fand ihren Höhepunkt in dem Bau der schönen Badehäuser zur Zeit dieser Dynastie. Diese waren kunstvoll mit Kachel und Stuckwerk verziert. In seinem Reisebericht schreibt der französische Chardin, dass die Stadt Isfahan neben 163 Moscheen, 48 theologische Lehrzentren und 1082 Karawansereien zusätzlich 272 öffentliche Badehäuser besaß. Chardin besuchte den Iran im 17. Jahrhundert nach Christus. Das 20. Jahrhundert veränderte die Lebensweise der Bevölkerung. Die öffentlichen Badeanstalten wurden nicht mehr im ehemaligen Stil gebaut und es wurde der Bau eines Badezimmers in der eigenen Wohnung üblich. Heute sind einige historische Badehäuser zu Museen und Touristenzielen geworden. Öffentliche Badehäuser gibt es also schon seit Jahrhunderten im Iran. Das Badehaus war ein öffentliches Gebäude. Hier nahm man ein Bad, traf sich mit anderen und sprach sogar über Probleme und klärte sie. Hier fanden Ein- und Verkäufe statt, gab es ärztliche Behandlung und Unterricht und wurden Nachrichten verbreitet. Volkskundler sind der Meinung, dass neben der Mühle und dem Bazar vor allen Dingen auch das Badehaus der wichtigste Ausgangspunkt für die Verbreitung von neuen Nachrichten war. Zum Beispiel wurde die Nachricht davon, dass Sultan Mahmud dem weltberühmten Dichter Ferdowsi für sein großes Werk, das Buch der Könige Schahnameh, nur ein geringfügiges Geschenk machte, als erstes in den Badehäusern verbreitet. In den Büchern ist nachzulesen, dass Ferdowsi sehr verletzt über die geringe Belohnung für sein langjähriges Werk war und den größten Teil seines Lohnes unter den Arbeitern im Bad schenkte, um auf diese Weise den Ghaznavidenherrscher Mahmud seinerseits herabzusetzen. Auch der Mord an den bekannten iranischen Großvezier Mirza Taghi Khan, bekannt als Amir Kabir, ereignete sich in einem Badehaus. Amir Kabir war ein kluger Politiker. Er hat von 1807 bis 1851 gelebt und ist etwas mehr als 3 Jahre der iranische Großvezier gewesen. Der Hof der Qajaren und verdorbene geldgierige Adlige mochten ihn wegen seiner konstruktiven Maßnahmen nicht und deshalb stachelten sie den König Nasreddin Shah Qajar gegen ihn auf, bis dieser seine Ermordung anordnete. Als Amir Kabir sich in Kashan im Barifin in der Verbannung befand, erfolgte der Mordbefehl. Die Handlanger des Schahs schnitten ihm im Bad des Barifin die Schlagader durch. In der kurzen Zeit, in der Amir Kabir der erste Minister des Landes war, hatte viele Reformen vorgenommen. Wegen seiner Ermordung blieb er für immer unvergesslich. Jeder, der nach Kashan geht und sich zum schönen Finpark begibt, wird auch das Badehaus in diesem Park besuchen. Dieses historische Badehaus ist mit der Erinnerung an eine große iranische Persönlichkeit und ein bitteres Ereignis in der iranischen Geschichte verknüpft.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Reihane, daheim und in der Gesellschaft. Liebe Hörerfreunde, im letzten Teil haben wir angeführt, was im Heiligen Koran über Maria und ihr Leben steht. Heute möchten wir mit Hilfe des Korans von der Königin von Saba sprechen, von Bilqis. Gott erwähnt sie in mehreren Versen der Sure 27, Sure Naml. Bilqis, die Königin von Saba, ist die einzige weibliche Herrscherin, die im Koran erwähnt wird. Sie wird auch in den heiligen Schriften der Juden und Christen genannt. Bilqis herrschte 9 Jahre lang über Jemen. Anfangs hatte sie die Sonne angebetet, aber dank ihrer Bekanntschaft mit dem Propheten Suleiman, Salomo, wurde sie ein gottgläubiger Mensch. Das Wort Saba kommt nur 2-mal im Koran vor. Zum einen in der Sure Saba, Sure 34, wo in den Versen 15 bis 17 auf die Gabenfülle der dortigen Bevölkerung und die Undankbarkeit dieses Volkes hingewiesen wird. Zum anderen begegnen wir den Namen Saba außerdem in der Sure Naml, der Sure 27. Dort steht über Suleiman und die Königin von Saba geschrieben. Durch den Widerhopf hatte Suleiman über das Volk von Saba und über ihre Götzenverehrung erfahren. Suleiman ließ den Thron der Königin von Saba auf wunderbare Weise an seinen Sitz holen, und die Königin von Saba folgte einer Einladung Suleimans in den Palast dieses Propheten. Diese historischen Ereignisse werden alle in der Sure Naml beschrieben. Die Königin von Saba ist, wie gesagt, die einzige Frau, die im Koran als Regentin genannt wird. Der Koran übt keine Kritik an ihrer Regentschaft, sondern weist sogar auf deren positiven Aspekte hin. Die Erwähnung der Königin von Saba im Koran gilt als eine Bestätigung dafür, dass die Frau am politischen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen soll. Im Mittelpunkt der Geschichte von Bilqis und Suleiman steht die Aufforderung des Propheten an die Königin von Saba, sich dem Glauben an den einen Gott zuzuwenden. Suleiman hatte seine Heere aufgerufen, ihn auf die Pilgerreise zum Hause Gottes zu begleiten. Auf dem Wege nach Mekka bemerkte er, dass sein Sonderbote, der Widerhopf, nicht unter seinen außergewöhnlichen Heeresscharen ist. Doch bald erschien der Widerhopf und berichtete, er habe beim Flug über das Land Saba gesehen, dass dort eine Königin namens Bilqis regiert und ihr Volk die Sonne anbetet und sich vor der Sonne niederwirft. In den Versen 23 und 24 der Sure Naml wird der Widerhopf wie folgt zitiert: Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utita min kulli shay'in wa laha arshun azim. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Ich habe herausgefunden, dass eine Frau über sie herrscht, dass ihr von allen Dingen zugeteilt worden ist und dass sie einen gewaltigen Thron hat. Und ich habe herausgefunden, dass sie und ihr Volk vor der Sonne niederfallen statt vor Gott. Und der Satan hat ihnen ihre Werke verlockend gemacht und sie vom Weg abgewiesen, so dass sie der Richtleitung nicht folgen. Nachdem Suleiman dem Widerhof zugehört hatte, schrieb er einen Brief an die Königin von Saba, die die Sonne anbetete. In diesem Brief lud er sie dazu ein, nur an den einen Gott zu glauben und nur ihm zu dienen. Er gab seinen Boten Widerhof für den Brief, damit er ihn der Königin überbringt. In den Augen von Bilqis war dieser Brief wichtig. Dies entnehmen wir den Versen 29 und 30 der Sure Naml, denn dort heißt es: Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Sie sagte: O ihr Vornehmen, mir ist ein edles Schreiben überbracht worden. Es ist von Salomo und es lautet: Im Namen Gottes, des Alabamas, des Gütigen. Diese Stelle in der Sure Naml zeigt, dass Bilqis wusste, dass dieser Brief von Suleiman stammte und dass Suleiman eine angesehene Persönlichkeit war. Suleiman war ein mächtiger Herrscher und besaß einen erstaunlichen Ruhm. Daher hat Bilqis sein Schreiben als edel bezeichnet. Nach dem Erhalt des Schreibens von Suleiman lud die Königin die Vornehmen ihres Volkes ein, damit sie mit ihnen beriet, welche Entscheidung sie treffen sollte. Die Vornehmen des Volkes sagten zu ihr: Wir sind politisch und militärisch stark. Aber sie überließen der Königin die endgültige Entscheidung. Wir entnehmen dies dem Vers 33 der Sure Naml, Sure 27. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayka fanzuri madha ta'murin. Sie sagten: Wir besitzen eine Streitmacht und besitzen eine starke Schlagkraft. Aber dir gehört es zu befehlen, so sieh zu, was du befehlen willst. Schließlich traf die Königin von Saba eine kluge Entscheidung. Sie schickte Suleiman ein kostbares Geschenk, um ihn auf die Probe zu stellen. Wenn er ihr Geschenk angenommen hatte, dann wäre klar gewesen, dass sein Aufruf zum Monotheismus nicht aufrichtig ist und dass er nur behauptet, ein Prophet zu sein und in Wahrheit nach weltlichen Gütern strebt. Aber wenn er das Geschenk zurückgewiesen hätte, dann wäre das für Bilqis ein Beweis für die Wahrhaftigkeit seiner Einladung zum Ein-Gott-Glauben sowie ein Beweis dafür gewesen, dass er tatsächlich ein Prophet Gottes ist. Prophet Suleiman wies das Geschenk der Königin zurück und er drohte ihr mit Militärmacht. Er kündigte ihrem Boten an, dass er mit seinem Heer herbeiziehen und sie aus ihrem Land vertreiben werde. Dies ist eindeutig den Versen 36 und 37 der Sure Naml über die Begegnung des Propheten mit dem Boten der Bilqis zu entnehmen. Falamma ja'a Suleimana qala atumiddunani bimalin فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. Als er zu Salomo kam, sagte dieser: Ihr wollt mir mit Geld beistehen? Aber das, was mir Gott zukommen ließ, ist besser als das, was er euch zukommen ließ. Nein, ihr seid es, die ihr euch über euer Geschenk freut. Kehrt zu ihnen zurück, wahrlich, wir werden zu ihnen mit Truppen kommen, denen sie nichts entgegenzusetzen haben. Und wahrlich, wir werden sie aus ihrer Stadt vertreiben als Gedemütigte und Erniedrigte. Nachdem Suleiman ihr gedroht hatte, machte sich die Königin von Saba zusammen mit einigen der Vornehmen aus ihrem Volk auf den Weg zum Propheten Suleiman, um mit ihm zu sprechen. Als Suleiman davon erfuhr, befahl er, dass einer von seinen Leuten den Thron der Königin aus Saba herbeiholen sollte. Unter seinem Gefolge war jemand, der das Buch Gottes kannte, und dieser versprach, den Thron von Bilqis so schnell wie ein Wimpernschlag herbeizuschaffen. Er hielt sein Versprechen. Suleiman ließ den Thron in seinem Palast aufstellen und einige kleine Veränderungen an ihm vornehmen. aber als Beres den Palast des Suleiman betrat, erkannte sie ihren Thron. Der Anblick ihres Thrones im Palast des Suleiman versetzte sie in Erstaunen, und sie wurde gewahr, dass dies nur ein Wunder sein kann. Als Suleiman sie dann in seinen Palast führte, dachte Beres, dass der Glasboden Wasser sei, und raffte ihr Gewand so zusammen, dass es nicht nass werde. Doch Suleiman sagte ihr, dass es nicht Wasser, sondern Glas ist. All dies wirkte so überzeugend auf Beres, dass sie sich zu dem Gott des Suleiman bekannte. Im Vers 44 der Sure 27 Naml wird ihr Bekenntnis angeführt. Qalat Rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleimana lillahi rabbil alamin. Sie sagte, mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht getan, und ich ergebe mich zusammen mit Salomo, Gott, dem Herrn der Welten und seinen Geboten. Aus dem Heiligen Koran geht hervor, dass die Königin von Saba, die über ein großes Gebiet wie Jemen regierte, zu den gescheitesten Herrschern gezählt wird. Beres begriff, dass es richtig war, sich mutig der Wahrheit zu beugen, und dass es falsch gewesen wäre, gegenüber dem Recht zu revoltieren. Sie lehnte es nicht ab, das Wort des Propheten Gottes zu hören, und als sie, um die Wahrhaftigkeit Suleimans auf die Probe zu stellen, ihm ein Geschenk schickte und Suleiman dieses ablehnte, begriff sie, dass Suleiman ein Prophet Gottes ist, der Gottes Botschaft übermittelt und die Wahrheit verkündet. Diese kluge Diplomatin hat, indem sie sich der Wahrheit beugte, das Leben von vielen Menschen vor dem Tod bewahrt. Sie bekannte sich zu den Propheten des einen Gottes, der der Schöpfer aller Welten ist, um zu den Geretteten zu gehören. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Bi tu besar nemi shavad, das heißt, ohne dich geht es nicht weiter.
بی همگان به به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. تو جوش می کنم، دل ز تو نوش می کنم، هر خروش می کند، بی تو به سر نمی شود. جاه و جلال من توی، مکنت و مال من توی، آب زلال من توی، بی تو به سر نمی شود. جاه و جلال من توی، مکنت و
سر نمی شود. به سر نمی شد.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Eid al-Fitr. Weiterhin guten Empfang. Wenn nach 29 oder 30 Tagen des Monats Ramadan die Sichel des Neumonds wieder am Himmel erscheint, hat der Monat Schawwal begonnen. Der erste Tag dieses Monats ist das Fetfest. Es wird überall, wo Muslime leben, gefeiert, denn es ist für die Muslime von besonderem Wert, genauso wie der Monat Ramadan, ein ganz besonderer Monat im islamischen Kalenderjahr. Das Fetfest ist das Fest der Einheit und spiegelt die Größe der Religion wider. Die Menschen strömen zu dem gemeinsamen Festgebet herbei und rufen Allahu Akbar, Gott ist größer. Dies ist Tradition. Wenn der Prophet Gottes am Festtag sein Haus verließ, und zum Gebetsplatz zu gehen, rief er laut La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Gott, und Allahu Akbar, Gott ist größer. Diese Lösungen des Islams wiederholte er auch mehrmals während seiner Ansprachen nach dem Gebet, und die anderen folgten ihm. Imam Reza alaihi salam hat über die Größerpreisung Allahu Akbar gesagt, dass dadurch Gott der Allhöchste gewürdigt und ihm für alle Segnungen gedankt wird. Alle feiern das Fetfest, besonders aber die Besitzer der Erkenntnis dank ihrer großen Bemühung auf dem Wege Gottes im Monat Ramadan. Imam Khomeini, Gott segne ihn, sagt: Was die Besitzer der Erkenntnis unter dem Fest verstehen, ist sehr verschieden und von dem, was die anderen verstehen. Nachdem sie sich im Monat Ramadan in der Enthaltsamkeit geübt haben, ist das Fetfest für sie der Tag der Begegnung mit Allah. Am Vorabend des Fetfestes hat Imam Sajjad alaihi salam jedes Jahr die Sklaven in seinem Haus herbeigerufen. Er sagte ihnen, sie sollten folgenden Satz wiederholen. O Herr, du hast uns gesagt, dass wir denen verzeihen, die uns Unrecht getan haben. Wir haben denen verziehen, die uns Unrecht getan haben. Aber in Wirklichkeit haben wir uns selber auch Unrecht getan. So verzeih auch du uns. O Gott! Du hast gesagt, dass du keinen Bettler von deiner Schwelle zurückweist. Wir sind Bettler und Bedürftige und bitten um deine Wohltaten und Geschenke. Erweise uns Gnade und mach uns nicht zu den Entbehrenden. Dann sagte Imam Sajjad zu ihnen: Geht, ich übe Nachsicht mit euch und lasse euch frei, in Hoffnung darauf, dass auch Gott mit mir Nachsicht übt und mich befreit.
Am Festtag beschenkte Imam Sajjad dann die freigelassenen Sklaven reichlich, damit sie sich versorgen konnten. Imam Sajjad alaihi salam liebte es, Sklaven ihre Freiheit zurückzugeben. Er kaufte jedes Jahr einige Sklaven, ohne dass er sich gebraucht hätte, und ließ sie dann am Arafat-Tag im Hajj-Monat Gott zuliebe frei und beschenkte sie reichlich. Dies war seine Art, das Sklaventum zu bekämpfen. Die Muslime zahlen am Tag des Fettfestes eine besondere Abgabe, die Zakat al-Fitr. Dies ist in Wahrheit ein Geschenk des Fastenden an die Bedürftigen und dient zur Lösung vieler finanzieller Probleme und der Armutsbekämpfung. Sie kommt den Bedürftigen zugute, zum Beispiel zur Begleichung deren Schulden, oder dient dem Aufbau des Landes wie Brücken, Straßen und Krankenhausbau. Gemäß Überlieferungen ist die Zahlung der Zakat al-Fitr eine Art Versicherung gegenüber Missgeschickten und gilt als gottesdienstliche Handlung. Überhaupt fordert das Spenden auf dem Wege Gottes und die Zahlung der Zakat die Menschenliebe und die Hilfsbereitschaft und regt den Einzelnen an, etwas für die Gesellschaft zu tun. Durch die Zahlung der Zakat wird die Seele reiner und entfaltet sich die guten Eigenschaften im Menschen. Deshalb wurde auch gesagt, dass Gott das Fasten unter den Bedingungen annimmt, dass jemand seiner Pflicht nachkommt, die Zakat al-Fitr zu zahlen.
Die große Versammlung zum gemeinsamen Gebet am Fetr-Fest ist der Solidarität zwischen den Muslimen sehr dienlich. Die Einheit ist ein vitaler Grundsatz für die islamische Weltgemeinde. Der Prophet Gottes hat die Muslime aufgerufen, immer zusammenzuhalten. Auf dieser großen Versammlung rücken die Meinungsverschiedenheiten in den Hintergrund. In engen Reihen stehen die Menschen zum Gebet, und auf diese Weise wird ihr Zusammenhalt gestärkt. Imam Sajjad hat das Fitr-Fest, den Tag der Versammlung, Freude und der Unterstützung der Muslime füreinander genannt. Die große Versammlung der Muslime am Fitr-Tag erinnert auch an wichtige Ereignisse in der Geschichte. Zum Beispiel an dem Tag, als Imam Reza zum Gemeinschaftsgebet vor die Stadt zog. Mamun, der Abbasiden-Khalif, hatte Imam Reza aufgefordert, er solle mit der Bevölkerung das Festgebet verrichten. Er war ein durchtriebener Herrscher und versprach sich aus dieser Anweisung einen Vorteil für sich selber. Erst lehnte Imam Reza ab, aber weil Mamun beharrlich weiter darauf bestand, sagte er, »Gut, ich verrichte das Festgebet unter der Bedingung, dass ich es so verrichte, wie der Prophet Gottes und Imam Ali alaihi salam es getan haben.« Als nun am Festtag die Sonne aufging, setzte der Imam einen weißen Turban auf und verließ das Haus. Die Menschen eilten herbei und umringten ihn freudig. Der Imam streckte die Hände zum Himmel hoch und rief mit lauter Stimme, Allahu Akbar. Da riefen auch die Menschen Allahu Akbar, Gott ist größer, und ihre Rufe erfüllten die Stadt. Die Gläubigen weinten vor Freude, dass der edle Nachkommen des Propheten unter ihnen ist. Sogar Soldaten und Heeresführer des Mamun gerieten in den Bann dieser eindrucksvollen Szene. Der Imam blieb alle 10 Schritte stehen und rief laut und deutlich Allahu Akbar. Bald kam dem Mamun zu Ohren, was sich ereignete. Sein Wazir Fazl ibn Sahl warnte ihn. Wenn der Imam auf diese Weise seinen Weg zum Gebetsplatz fortsetzt und vor den Menschen spricht, werden sie so begeistert von ihm werden, dass sie deine Regierung stürzen. Da schickte Mamun schnell jemanden zu Imam Reza und forderte ihn auf, sofort umzukehren und das Eid-Gebet nicht zu verrichten. Mamun hatte also nicht ertragen können, dass Imam Reza das Fitr-Gebet leitet. Die Tatsache, dass dieses Gebet zum Fitr-Fest nicht stattfand, enthält eine wichtige Botschaft, und zwar die, dass wenn ein Gebet aufgrund seines wahren Geistes und unter Leitung von würdigen, rechtschaffenen Menschen stattfindet, es eine Schicksalswendung für die Gesellschaft bedeuten kann. Wir schließen mit den Worten Ayatollah Khamenei's, der gesagt hat: Jedes Fitr-Fest ist für einen klugen und bewussten Muslim ein wahres Fest. Der Tag, an dem er sein spirituelles, geistiges Leben erneut beginnt, ist wie der Frühling für die Pflanzen. Gott hat am Ende dieses Monats, welches der Monat des Gottdienens ist, einen Tag eingerichtet, der ein Festtag sein soll. Ein Tag der Versammlung und ein Tag der Größe. Die Muslime beglückwünschen einander zu diesem Tag. Sie danken für die segensreichen Erfolge im Monat Ramadan. Sie bitten Gott um eine Belohnung und Ausgleich und behüten das, was ihnen in diesem edlen Monat zum Vorrat wurde. Dieser Tag ist der Fitr-Tag. Dieser Feiertag ist auch wieder ein Tag des Gottdienens und der Hilfssuche bei ihm, des Gott-Eingedenkseins und der Bemühung, ihm näher zu kommen. Dieser Tag beginnt mit dem Gebetsdienst und endet mit Gebeten und Zufluchtssuche und Gotterinnerungen, Sekt. Wisst diesen Tag zu schätzen, wisst den Vorrat an Gottesfürchtigkeit zu schätzen und ebenso das Fitr-Fest.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sağ, sağ.